Teil 3 – Methoden. Ein verbreiteter Evangelisationsmythos ist die Idee, dass Missionsmethoden neutral sind. Hauptsache, Menschen werden gewonnen. Methoden und Mittel sind Nebensache. Wenn der Zweck die Mittel heiligt, warum werden dann keine Anzeigen publiziert, in denen denjenigen, die sich taufen lassen wollen, eine Summe Geld versprochen wird? Warum werden keine Feldzüge durchgeführt, in denen mit der Waffe in der Hand Menschen ins Taufbecken getrieben werden? Wenn Methoden neutral sind, dann wären das die wirksamsten Mittel, um Gemeinden schnell zum Wachsen zu bringen. Diese absurden Beispiele zeigen, Methoden sind nicht neutral. Sie vermitteln genauso eine Botschaft wie der Inhalt der Verkündigung. Unter Umständen kann eine bestimmte Methode, zum Beispiel der Zwang, genau das Gegenteil dessen bewirken, was man eigentlich zu tun beabsichtigt. Darum muss immer überprüft werden, ob die Wirkung einer bestimmten Evangelisationsmethode mit den Grundsätzen der Evangeliumsbotschaft übereinstimmt. Die Methode ist immer Teil der Botschaft. Nicht jede gute Idee, nicht jede Methode, welche in anderen Gemeinden erfolgreich praktiziert wird, kann deshalb bedenkenlos kopiert werden. Das bedeutet nicht, dass es nur eine einzig richtige Evangelisationsmethode gibt. Es sollte jedoch klar sein, dass die Adventbotschaft nur in einem bestimmten, biblisch begründeten, methodischen Rahmen glaubwürdig verkündet werden kann. Jede Methode muss an diesem Maßstab geprüft werden. Ansonsten entsteht am Ende dieser Aktivitäten eine andere Gemeinde, deren Theologie und Lebensstil vom Charakter dieser neuen Methode geprägt ist. Papst Gregor I. im Jahr 590 bis 604 nach Christus riet zum Beispiel dem Bischof Augustinus bezüglich der Mission unter den Angeln Folgendes.
Man soll bei diesem Volke die Heiligtümer seiner Götzen keineswegs zerstören, sondern nur die Götzenbilder selber, die da drinnen sind. Dann soll man Weihwasser bereiten, die Heiligtümer damit zu besprengen, Altäre errichten und die Reliquien dort hineinbringen. Denn wenn diese Tempel gut gebaut sind, können sie ganz wohl aus einer Kulturstätte der Dämonen in Orte umgewandelt werden, da man dem wahren Gott dient. Wenn dann das Volk selber seine Tempel nicht zerstört sieht, mag es von Herzen seinen Irrtum ablegen, den wahren Gott erkennen und anbeten und an den ihm vertrauten Orten nach altem Brauch sich lieber einfinden. Und wenn sie viele Ochsen als Opfer für die Dämonen zu schlachten gewohnt sind, soll ihnen auch hierfür ein anderes Fest eingerichtet werden.
In der Erklärung erläutert Papst Gregor, dass diese Methode angebracht ist, weil Menschen sich nur schrittweise an eine andere religiöse Form gewöhnen. Sein Ziel ist die religiöse Verhaltensänderung. Dafür ist diese Methode wirksam. Für bibelgläubige Adventisten ist das Ziel der Mission jedoch nicht nur die Veränderung von Gottesdienstformen, sondern eine Herzensbekehrung. Darum ist zum Beispiel Gregors Methode für sie unbrauchbar. Das Glaubensverständnis führt zu einer bestimmten Missionsmethode, und Missionsmethoden beeinflussen umgekehrt das Glaubensverständnis. Missionsmethoden sind daher Teil der Missionsbotschaft und niemals neutral. Ellen White macht darauf aufmerksam, worauf in der Auswahl von Methoden zu achten ist. Einerseits betont sie,
es müssen neue Methoden ersonnen werden, um die höheren Gesellschaftsschichten zu erreichen, die das Licht der Wahrheit ebenso brauchen wie die unteren Schichten. Dann weist sie jedoch darauf hin, dass die Evangeliumsverkündigung, die ärztliche Missionsarbeit und unser Schrifttum Gottes Werkzeuge sind. Eines soll das andere nicht verdrängen. Der göttliche Auftrag bedarf keiner Reform. Christi Art, die Wahrheit zu verkündigen, kann nicht verbessert werden. Die Arbeiter, die versuchen, Methoden einzuführen, die die weltlich Gesinnten anziehen, in der Meinung, dass so die Hindernisse weggeräumt werden, die zwischen diesen Menschen und der Aufnahme des Kreuzes stehen, verringern seinen Einfluss.
Jede Methode, die eingesetzt wird, muss sich daher daran messen, ob dadurch die ganze unverkürzte Adventbotschaft mit ihren spezifischen Lehren verkündet wird. Jesus Christus und die Erlösung der verlorenen Menschen im Zentrum steht. Menschen in den biblischen Lehren unterrichtet und zum persönlichen Bibelstudium geführt werden, die moralischen und ethischen Grundsätze der Bibel eingehalten werden, Menschen nicht nur zu einem emotionalen oder vernunftbetonten Glauben, sondern zur Sündenbekenntnis, Taufe und verbindlichen Jüngerschaft in die Gemeinde geführt werden. Nicht jede Methode kann jeden dieser Punkte abdecken, aber keine Methode sollte im Widerspruch dazu stehen. Was dies im konkreten Fall bedeutet, wird in den nächsten Kapiteln näher untersucht. Erstens, Bedürfnisorientierung. Die Verkündigung des Evangeliums ist Gottes größtes Anliegen. Das zeigt sich daran, welcher Beruf sein einziger Sohn ausübte. Er wurde ein Meisterevangelist für diese Welt. Wenn Mission und Evangelisation ins Zentrum der Aufmerksamkeit kommen, wird jedoch oft die Besorgnis geäußert, dass Seelsorge und Betreuung der Gemeindeglieder zu kurz kommen. Eine evangelistische Ausrichtung der Gemeinde erscheint manchen extrem einseitig. Dies kann zu schmerzhaften Interessenkonflikten zwischen nach außen gerichteter und nach innen gerichteter Gemeindearbeit führen. Schon manche Missionsbemühung ist diesem Konflikt zum Opfer gefallen. Dabei wird argumentiert, dass die Gemeinde wie von selbst wachsen würde, wenn sie ausreichend versorgt wird. Bedürfnisorientierter Gemeindebau sei darum als Schwerpunkt zu setzen. Die unbefriedigten Bedürfnisse der Gemeindeglieder müssen erst gestillt werden, bevor man an die Nöte der Außenstehenden denken könne. Jesus diente seinen Mitmenschen bedürfnisorientiert, daran besteht kein Zweifel. Er heilte die Kranken, tröstete die Traurigen und lehrte die Unwissenden. Das tat er, um den Menschen Gottes Liebe deutlich zu machen. Er tat dies so gut, dass seine Jünger bereit waren, ihr Leben für Gott zu opfern. Aber dann lehrte er sie, dass das Reich Gottes kein Selbstbedienungsladen ist. Sobald sie ihm vertrauten, führte er sie weg vom Bedientwerden hin zum Dienen und lehrte, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Gebt, so wird euch gegeben werden. Was Jesus sagte, lebte er vor. Sein Leben, sein Leiden, sein Sterben, alles war auf Gottes Reich und den Missionsauftrag ausgerichtet. Er verzichtete dafür auf Familie, auf Eigentum, auf Sicherheit, auf Lebensgenuss. Dieselbe Lebenshaltung prägte er in der Bergpredigt seinen Jüngern ein und versprach, dass der Vater im Himmel für ihre Bedürfnisse sorgen würde, wenn sie ebenfalls zuerst nach der Erfüllung seines Auftrags trachten würden. Sie verstanden diese Lektionen und waren bereit, für Gott und die Menschheit Entbehrungen, Leiden und Tod auf sich zu nehmen. Bedürfnisorientierung im Blick auf die Nöte der Welt ist ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Mission. Vor allem muss die Gemeinde relevant sein. Sie muss Bedürfnisse erfüllen und zwar ganz direkt. Schluss folgert, das Exekutivkomitee der Generalkonferenz vom 25. bis 27. September 2001 im Hinblick auf die Nöte der Welt. Die Liebe Gottes gebietet uns, auch in der Gemeinde für Kranke, für Leidende und Einsame so weit möglich zu sorgen. Aber die einseitige Konzentration auf die Bedürfnisse und Ansprüche der Gemeindeglieder führt zum Tod der Mission. Was daraus entsteht, sind geistliche Konsumenten und tote Gemeinden, aber keine dienenden Jünger. Thomas R. Steininger hat 135 junge, erwachsene Adventisten in Deutschland gefragt, welche Werte ihnen am wichtigsten sind. Die ersten 8 Werte, welche die Befragten als sehr wichtig erachteten, waren hauptsächlich persönliche Bedürfnisse nach Wertschätzung, Geborgenheit, Sicherheit, Trost, Freiheit, Friede und Entwicklung. Die Werte, die sich auf das Wohl der Mitmenschen und die Verkündigung des Evangeliums bezogen, erschienen ganz am Ende der Skala. Der Autor war bei der Auswertung dieser Umfrage überrascht über die Diskrepanz zwischen den persönlichen Prioritäten der Gemeindeglieder und den Anliegen der Gemeinde. Es ist sehr menschlich, zuerst für die eigenen Bedürfnisse zu sorgen, bevor man sich für die Anliegen anderer einsetzt. Dies widerspricht jedoch der geistlichen Lebensordnung, wie sie Jesus vorgelebt und geboten hat. Leicht vergisst man, dass Gemeinde nicht durch intensives Umsorgen gebaut wird, sondern dadurch, dass sich Christen ganz dem Dienst und der Mission weihen. wenn die persönlichen Bedürfnisse ins Zentrum geraten, dauert es meist nicht lange, bis Streit, Neid und Missverständnisse wegen Futterneid entstehen. Das ist meist der Anfang vom Ende jeglicher Mission. Wenn jedoch nicht die Bedürfnisse, sondern der Auftrag, das Reich Gottes auszubreiten, im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, sind Freude, Einheit und Kraft die Folge. Dann belohnt Gott die Treue, indem er für die Bedürfnisse und für Frucht sorgt, während die Gemeinde ihren Dienst tut. Das gleiche Argument trifft auf die Erwartung einer bestimmten Gemeindequalität zu. Wenn die Qualitätsentwicklung zum Ersatz für die missionarische Ausrichtung wird, geht der Auftrag, für die Rettung verlorener Menschen zu wirken, verloren. Wenn man zum Beispiel die Motorkraft eines Fischerbootes erhöht, den Fischern bessere Umgangsformen beibringt, sie gabenorientiert und als Team zusammenarbeiten lässt, dann entsteht daraus zwar eine tolle Fischerei, aber die Fische schwimmen immer noch fröhlich im Wasser. Ohne einen klaren Auftrag zum Fischfang, ohne Motivation, ohne Bereitschaft der Fischer, sich bei der Arbeit schmutzig und nass zu machen, ohne Aktions- und Zielpläne, geschieht trotz Qualitätsfischerboot gar nichts. Das Streben nach Qualität und Exzellenz in allen Bereichen des Lebens entspricht einem geistlichen Prinzip. Wird dieses Prinzip jedoch nicht bewusst in den Dienst des biblischen Missionsauftrags gestellt, entsteht ein einseitiges Qualitätsstreben, welches schließlich zum Verlust der missionarischen Gesinnung führt. Interne Bedürfnisorientierung ist kein biblisches Missionskonzept. Das gilt auch für Vorstellungen, die davon ausgehen, dass charakterliche Reife automatisch zu Bekehrungen führt. So meinen zwei Autoren, dass Seelengewinnung und Pläne für den Abschluss des weltweiten Missionswerkes zweitrangig seien. Das Erreichen des zweitrangigen Zieles, nämlich der Seelengewinnung, wird in der Schrift sozusagen zugesichert, heißt es dort, sobald das erste Ziel, persönliche und kollektive Vollkommenheit, erreicht ist. Die Schwäche dieser einseitigen Qualitätsorientierung liegt in der Konzentration auf sich selbst. Dadurch erhält die Qualität ein so großes Schwergewicht, dass die Menschen, die es zu gewinnen gilt, aus dem Blickfeld geraten. Die Folge ist eine Form von geistlichem Egoismus. Gemeindeaufbau oder Charakterbildung werden damit zu einem Missionsersatz. Aus einer Mission zur Rettung von verlorenen Menschen entsteht eine Mission mit dem primären Ziel, die Gemeinde intern zu reformieren. Gott sucht viele Menschen. Beim Absturz der Crosshair-Maschine bei Bassersdorf Ende November 2001 dauerte es nur 7 Minuten, bis die Rettungsmannschaften zur Stelle waren. Dann begann die Suche nach Überlebenden. Die Suche war erfolgreich. Sie fanden 9 Menschen, die den Absturz überlebt hatten. Nicht nur wir Menschen suchen bei einem Absturz nach Überlebenden. Gott tut das Gleiche. Im Garten Eden stürzten Adam und Eva in die Sünde ab und traten dabei eine Lawine des Bösen los. »Adam, wo bist du?« rief Gott durch den Garten. Wie ein verzweifelter Vater suchte Gott damals seine verlorenen Kinder. Gott fand die Menschen zwar wieder, aber aus dieser ersten Sündenlawine sind durch die Geschichte hindurch immer neue Lawinen losgegangen, welche die Menschen unter sich begruben. Diese Katastrophe bewog den Erlöser persönlich einzugreifen. Auf seiner Suche nach Verlorenen verließ Gottes Sohn den Himmel. Als man ihn fragte, warum er das tat, sagte er, »Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.« Dann erzählte er das Gleichnis vom verlorenen und gefundenen Schaf, vom verlorenen und gefundenen Groschen und dem verlorenen und gefundenen Sohn. Gott ist ein suchender Gott. Seine ganzen Anstrengungen, seine höchste Priorität gelten den Verlorenen, nicht den Geretteten. Die Engel denken und handeln ebenso. Jesus erläutert, was im Himmel bei den Engeln geschieht, wenn ein Sünder gefunden wird.
Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. So, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.
Während die Pharisäer peinlich genau auf die Einhaltung von Formen und religiösen Qualitätsansprüchen, zum Beispiel beim Sabbathalten, achteten, ging Jesus zu den Menschen an den Hecken und Zäunen. Alte und Junge, die noch nicht zu seinen Jüngern gehörten, die weder bekehrt noch getauft waren, Menschen aus Fleisch und Blut, nicht Gemeindequalität, waren Jesu größte Leidenschaft. Um sie zu retten, war er sogar bereit, den qualvollen Tod am Kreuz und die ewige Trennung von seinem Vater auf sich zu nehmen. Bevor Jesus zum Vater ging, gab er seinen Jüngern den Auftrag, seine Suche fortzusetzen. Sie sollten alle Völker der Welt nach Jüngern absuchen. Seitdem bewegt sich seine Gemeinde wie ein Fischerboot auf dem Weltmeer. Millionen von Menschen sind dadurch gefunden worden. Erst wenn Jesus zurückkommt, wird dieses Werk abgeschlossen werden und eine unzählbare Schar von Menschen aus aller Welt vor Gottes Thron stehen. Jesus will nicht nur, dass seine Jünger das Evangelium sehen und alles andere dem Heiligen Geist überlassen. Er hat ihnen auch den Auftrag gegeben, als Erntearbeiter in seinem Weinberg so effizient wie möglich zu wirken und viele Menschen bewusst zur Taufe zu bewegen. Er ist nicht an statistischen Taufzahlen interessiert, sondern an bekehrten Herzen, aber davon so viele wie möglich. Der Raum in seinem Festsaal im Himmel muss voll werden. Der Knecht im Gleichnis musste so lange hinausgehen und Gäste eindringlich einladen, bis alle Plätze besetzt waren. Fischerboot oder Luxusdampfer? Viele Gemeinden haben sich im Laufe der Zeit von einfachen Fischerbooten zu Luxusdampfern entwickelt. Luxusdampfer fahren auf dem Meer nicht, um Fische zu fangen, sondern damit die Passagiere sich vom Alltagsstress erholen und dann entspannen können. Das Ziel ist eine gemütliche Fahrt. Der Hauptzweck des Luxusdampfers ist, die Schiffspassagiere zu unterhalten und nicht die Fische im Meer zu fangen. Ein Luxusdampfer möchte möglichst wenig unzufriedene Passagiere haben. Dafür tut er alles. Denn je hochwertiger die Qualität seiner Dienstleistungen ist, desto mehr Leute werden ins Schiff kommen wollen. Erfolg hat nichts mehr mit dem Fischen im Meer zu tun, sondern mit der Qualität der Zufriedenheit der Schiffsreisenden. Gefischt wird auf Luxusdampfern zwar auch noch ab und zu, aber nur als Freizeitbeschäftigung. Sobald zu viele Fische gefangen werden, entsteht ein Problem, denn dann wird das Deck schmutzig. Größere Fischfangprojekte werden auf einem Luxusdampfer zu einem echten Problem. Er stört die Gäste, wenn zu viele Fische gefangen werden. Ein Fischerboot dagegen ist von Grund auf zum Fischfang gemacht. Alles ist zweckorientiert eingerichtet. Die Passagiere sind auf dem Schiff, um bei der Arbeit zu helfen, nicht um sich zu erholen. Darum ist es auf dem Fischkutter nicht besonders sauber und gemütlich. Die Fische sind die Hauptsache, nicht die Fischer. Ein Fischerboot ist eben ein Suchgerät, und das ist die Gemeinde Jesu nach Gottes Plan ebenso. Ob jemand seine Gemeinde als Fischerboot oder als Luxusdampfer versteht, entscheidet über sein Engagement in der Mission. Nur Reisende von Fischerbooten werden am Fischen interessiert sein und sich die Hände schmutzig machen wollen. Wer Glied der Gemeinde Jesu ist, hat jedoch im Grunde genommen keine Wahl. Gott ist ein suchender Gott. Jesus ist ein suchender Erlöser. Darum muss auch seine Gemeinde eine suchende Gemeinde sein. Seine Prioritäten, seine Ziele, seine Aufträge müssen im Zentrum stehen. Sonst hat eine Gemeinde keine Berechtigung, sich Jesu Gemeinde zu nennen. Wenn die Gemeinde es wagt, ihre Prioritäten konsequent nach Gottes Plänen auszurichten, geschieht in kurzer Zeit etwas Erstaunliches. Wie durch Zauberhand verändert sich die Atmosphäre der Gemeinde. Streitigkeiten um kleine Nebensächlichkeiten werden vergessen. Die Beziehungen der Gemeindeglieder werden besser. Viele werden entsprechend ihrer Gaben aktiv. Die Leiter werden mutiger und inspirieren die Mitglieder. Ich habe wiederholt erlebt, wie in kurzer Zeit durch missionarisches Engagement eine große interne Qualitätssteigerung entstand und das Gemeindeleben, das vorher träge dahinfloss, plötzlich viel Freude bereitete. Gott steht zu seiner Verheißung, wenn wir die Bedingungen dazu erfüllen. Vier Wege zu den Herzen der Menschen. Adventistische Mission hat von Anfang an große Aufwendungen gemacht, um relevante Angebote für die Nöte der Menschen zu machen. Gott hat schon sehr früh durch Ellen White gezeigt, wie man die Menschen der Endzeit ansprechen kann. Daraus ist das weltweite institutionelle Missionswerk mit Hunderten von Kliniken und Heimen, Tausenden von Schulen, verschiedenen Medien und Fernkurszentren gewachsen. Wo immer Adventisten tätig sind, zeigen sich ihre Aktivitäten unter dem Motto Helfen, Lehren, Heilen in vier wesentlichen Bereichen. Erstens die Medienarbeit. 1849 erhielt James White von Gott den Auftrag, ein Verlagswerk zu gründen. Dieses Werk begann mit einer einzelnen Presse und wenigen Mitteln. Heute ist daraus ein weltweites Werk mit Tausenden von Buchevangelisten entstanden, die die Botschaft durch Bücher und Zeitschriften wie Blätter im Herbst unter die Menschen verbreiten. Adventistische Radio-, Fernseh- und Satellitennetzwerke sind seit 1941 hinzugekommen und bedecken heute fast die gesamte bewohnte Welt. Bibelfernkurse werden in immer mehr Sprachen angeboten und Millionen von Anmeldekarten unter dem Motto »So 1 Billion« weltweit verbreitet. Tausende von getauften Gemeindegliedern verdanken ihren ersten Kontakt der Medienarbeit adventistischer Missionare. Zweitens, die Gesundheitsarbeit. Bereits der Schiffskapitän Joseph Bates erkannte die Bedeutung einer gesunden Lebensweise. Aber erst 1863 begann die institutionelle Gesundheitsarbeit. Seither gilt sie als rechter Arm der dreifachen Engelsbotschaft. Die gesundheitlichen Bedürfnisse der Menschen auf unserem Planeten werden immer größer. In diesem Arbeitszweig gibt es weite offene Türen, um auf relevante Weise die Herzen der Menschen zu berühren und sie mit einfachen, natürlichen Heilmethoden nicht nur von den akuten Leiden zu heilen, sondern ihnen einen gesunden Lebensstil zu zeigen. Gottgeweihte Mitarbeiter in den Sanatorien, Krankenhäusern, Gesundkostfabriken und vegetarischen Restaurants erreichen jährlich Millionen von Menschen. Drittens, die Erziehungs- und Familienarbeit. Adventisten haben im Laufe der Jahre ein riesiges Netzwerk von Schulen, Colleges und Universitäten errichtet, das heute als das größte protestantische Erziehungswerk gilt. Junge Menschen werden dadurch nicht nur geistlich und charakterlich zu wertvollen Bürgern erzogen, sondern zu einem Dienst im Werk Gottes herangebildet. In manchen Regionen werden die meisten neuen Täuflinge durch die Schulen gewonnen. Je mehr das weltliche Schulsystem zerfällt, desto relevanter werden Gemeindeschulen als missionarisches Zentrum auch in unseren Regionen. Dazu gibt es zunehmende Bedürfnisse im Bereich der Familienarbeit. Seminare und Beratungsangebote in diesen Bereichen sprechen immer mehr Menschen an. Gesunde Familienverhältnisse sind heute eine so große Seltenheit, dass jede gastfreundliche adventistische Familie zu einem Missionszentrum werden kann. Viertens, der Katastrophen- und Sozialdienst. ADRA, der soziale Zweig adventistischer Mission, ist heute weltweit als zuverlässiger Sozial- und Katastrophenhilfsdienst bekannt und staatlich akzeptiert. Zunehmende Wirbelstürme, Erdbeben und Seuchen machen diesen Dienst hochrelevant. In vielen Ländern ist das offene Verkündigen der Botschaft nicht erlaubt. ADRA-Vertreter sind dort oft die einzigen Adventisten, die in dieser Region tätig sein können. Sie bereiten durch persönliche Kontakte den Boden für die Aufnahme des Evangeliums vor. Selbst in den Wohlstandsregionen gibt es viele ungedeckte Bedürfnisse, besonders im Bereich der langfristigen Betreuung. Durch gezielte Anstrengungen könnten viele Menschen erreicht und befreundet werden. Jede Gemeinde ein Dienstangebot. Die institutionelle Mission ist eine langfristige, arbeitsaufwendige und kostenintensive Missionstätigkeit. Sie gibt der individuellen Mission jedoch ein zusätzliches Gewicht und öffnet neue Türen für die Verkündigung. Andererseits besteht immer die Gefahr, dass die institutionelle Mission die Verkündigung erstickt und die geistliche Vision durch den aufwendigen Betrieb verloren geht. Es ist auch nicht möglich, dass jede Gemeinde auf jedem Gebiet erfolgreich tätig sein kann. Der qualitative Anspruch an die Dienstleistungen ist zu groß und ohne Spezialisten kaum zu schaffen. Aber jede Gemeinde könnte sich zumindest auf einen einzelnen der vier Bereiche spezialisieren und ein langfristiges Dienstprojekt entwickeln. Dadurch könnte ein ständiger Fluss von Menschen entstehen, welche mit der Gemeinde in positiven Kontakt treten und durch die Dienste und die Verkündigung zum Glauben finden. Selbst kleine Gemeinden haben bewiesen, dass es möglich ist, unter kundiger Leitung und Gebet Medienarbeit zu entwickeln, eine Schule zu gründen, das Gesundheitswerk zu fördern und Sozialdienste aufzubauen, Die Kenntnisse, Möglichkeiten und Ressourcen dafür sind vorhanden.